Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute habe ich mal wieder Petra Aweiler bei mir zu Gast im Podcast. Sie ist Psychologin und vielleicht kennt ihr sie ja schon aus einer anderen Folge hier. Dieses Mal unterhalten wir uns über das Thema lesbische Beziehungsdynamiken und dröseln einmal auf, was bedeutet denn Beziehungsdynamik? Inwiefern hat das etwas mit unterschiedlichen Bindungstypen zu tun? Und was sind denn typische Beziehungsdynamiken, die zwischen Frauen aufkommen und in lesbischen Beziehungen? Und das ist eine sehr informative und durchaus inhaltsvolle Folge für euch. Ja, ich hoffe, ihr zieht daraus vielleicht die ein oder anderen interessanten Erkenntnisse und Gedanken für euch. Ich fand es sehr interessant und musste auch durchaus das ein oder andere mal ein bisschen schlucken, weil, ja, hört selbst. Ja, viel Spaß. Herzlich willkommen zurück im Frau verliebt Podcast, liebe Petra.
Ja, hallo, liebe Lina. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Und heute wollen wir uns über das Thema lesbische Beziehungsdynamiken unterhalten.
Ja, genau.
Grundlegend, glaube ich, müssten wir erstmal klären, was versteht man unter Beziehungsdynamik?
Ja, also Beziehungsdynamik ist ein Zusammenschluss aus zwei einzelnen Worten. Da steckt das Wort Dynamik drin. Das kommt ursprünglich aus dem Griechischen und steht für Kraft oder Macht oder halt auch etwas, was in Bewegung ist, was in Veränderung ist, also nicht statisch. Und im Zusammenhang mit Beziehungen versteht man darunter die Art und Weise, wie Menschen miteinander agieren, auch nicht nur aktiv, sondern auch passiv zum Beispiel.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass es eigentlich im Prinzip darum geht, dass sich in den jeweiligen Beziehungen, die ja auch alle immer so ein bisschen unterschiedlich sind, manchmal Verhaltensmuster einschleichen, die zum Beispiel immer wieder zu derselben Art von Konflikt führt. So dass man vielleicht immer wieder bei einem bestimmten Thema, ich nehme jetzt mal was Banales, die Spülmaschine, keine Ahnung, dann wurde die vielleicht nicht so ausgeräumt, wie der eine Part es irgendwie möchte. Und irgendwie wiederholt sich, dass man alle paar Wochen über diese verdammte Spülmaschine streitet. Wäre das so ein Beispiel?
Ja, das kann das zum Beispiel bedeuten, ja.
Okay.
Und das, was du gerade sagst mit der Spülmaschine, ist ein schönes Beispiel. Ich nehme immer gerne, wenn es um Gespräche mit Einzelpersonen oder Paaren um Beziehungsdynamiken oder Beziehungsthemen geht, nehme ich auch gerne die Zahnpastatube, die falsch ausgedrückt wird, oder die Toilettenpapierrolle, die rechts oder links rum aufgehängt werden soll. Meistens steckt was viel Tiefergehendes dahinter. Sagen wir gerne dazu, Kleinigkeiten gibt es nicht.
Ja, irgendwie lustig, ne? Jetzt, wo du auch diese Beispiele nennst, ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man irgendwie über so etwas dann doch in eine größere Streitigkeit rutschen kann. Und eigentlich denke ich, dass das total verrückt ist. Und wahrscheinlich denken das die meisten auch, wenn sie einmal klarer drüber nachdenken. Aber es ist halt, ne, sind ja Banalitäten eigentlich. So, und du sagst aber schon, da steckt meistens etwas Größeres hinter. Und das ist natürlich jetzt auch der Punkt, wo ich sehr neugierig werde, was das denn sein könnte.
Ja, ganz genau, weil meistens geht es irgendwie nicht um zum Beispiel die Spülmaschine oder um die Toilettenpapierrolle und so weiter, sondern es geht darum, werde ich wahrgenommen, werde ich wertgeschätzt, werden meine Bedürfnisse, werden die akzeptiert und überhaupt, ja, wie gesagt, wahrgenommen und respektiert. Und das entzündet sich dann oft an so Kleinigkeiten.
Also ist es dann halt mehr eine Sache von, ich habe doch schon 10-mal gesagt, ich möchte, dass, keine Ahnung, die Zahnpastatube halt irgendwie so und so da steht. Und wenn ich wiederholt sehe, du machst es nicht, dann bedeutet das im Umkehrschluss, du liebst mich gar nicht.
Ja, zum Beispiel, ganz genau. Im extremen Fall, genau. So wird es dann indirekt oder unbewusst interpretiert. Ganz genau.
Nun gibt es ja sowas, glaube ich, wirklich absolut alltäglich in Beziehungen. Das sind jetzt ja so wirklich Streitigkeiten, die irgendwie jedem so passieren können, aber die müssen nicht immer unbedingt alarmierend sein, oder?
Nein, das muss nicht immer alarmierend sein. Ganz genau, das gehört auch ein bisschen zum alltäglichen Leben dazu. Ja.
Wann würdest du sagen, muss man sich aber doch Gedanken machen, was sowas angeht?
Naja, wenn, also spätestens, wenn das dazu führt, dass es immer wieder zu heftigem Streit kommt oder erst recht, wenn Trennungsgedanken aufkommen und die vielleicht immer wieder aufkommen. Spätestens dann sollte man sich wirklich Gedanken machen. Und leider ist das so, wenn Menschen zu mir kommen in meine Praxis, gerade bezogen auf Paartherapie, dann ist das oft so, dass ich sage, das Kind, das hängt nur noch mit einem Finger am Brunnenrand.
Gott.
Und da wird dann oft ein bisschen sehr lange gewartet. Manchmal kann es dann auch schon zu spät sein. Da kann ich halt auch nichts mehr mit dem Paar reißen, aber oftmals klappt es halt auch.
Also könnte es durchaus sein, dass wenn man jetzt einfach über Jahre sich immer wieder über die Spülmaschine streitet, das irgendwann so verhärtet ist, dass man das nicht mehr retten kann?
Ja, aber es geht ja nicht nur um die Spülmaschine, es gibt dann schon auch viele andere Dinge, wo einfach die Spülmaschine ist so ein Auslöser, ne? Das ist so wie so ein Trigger und das sind Dinge, die mit anderen Sachen zusammenhängen, wo andere Konflikte auch bestehen. Und das ist natürlich nicht nur die Spülmaschine, das ist klar.
Dann lass uns mal näher beleuchten, was denn so dahinter liegen kann. Ich habe mich jetzt gefragt, ob bei bestimmten Beziehungsdynamiken halt mit reinspielt, dass es grundsätzlich ja auch unterschiedliche Bindungstypen gibt.
Ja, das spielte auf jeden Fall mit rein und ich fand das total spannend. Ich habe im Vorfeld, bevor wir jetzt hier unser heutiges Gespräch machen, auch mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich festgestellt, du hast ja da sogar auch mal selber einen Artikel drüber geschrieben.
Ja, das ist schon so lange her, dass ich den jetzt nicht so aus dem Kopf gut rezitieren könnte, aber ja, habe ich.
Das war ganz lustig. Ich wollte gucken, was gibt es vielleicht an Studien? Und dann sehe ich plötzlich Frau verliebt. Ich denke, kennst du noch? Ja, da hast du, ich glaube, das war 2017, also ist wirklich schon lang her.
Lange
Da
her.
hattest du schon mal die Beziehungstypen beschrieben. Und ja, ich kann dazu sagen, dass die Bindungstypen, dass das der John Bowlby ursprünglich entwickelt hat. Das war ein Entwicklungspsychologe und der hat da schon in den 40er, 50er Jahren was zu entwickelt. Der hat sich Kinder angeschaut, wie die reagieren, wenn zum Beispiel die Bezugsperson dann den Raum verlässt und jemand anders ist noch da, aber halt die Mutter oder der Vater geht raus und lässt das Kind dort alleine und wie reagiert das Kind, wenn die Bezugsperson wieder zurückkommt. Und da gibt es einmal den sicheren Bindungstypen. Das heißt, das sind Kinder, die bei ihren Eltern in der Regel, wo sie ja aufwachsen, ein tiefes Vertrauen entwickelt haben. Sie haben erlebt, dass es da Menschen gibt, auf die sie sich absolut verlassen können. Und aus dem Grunde ist es den Kindern auch möglich, ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse auch kommunizieren zu können. Und deswegen können sie auch später im Erwachsenenalter ganz souverän auf Konflikte reagieren. Das heißt, die können zwar auch emotional auffühlen, aber es geht nicht so in eine Eskalation. Dann gibt es den unsicher vermeidenden Bindungstyp. Das heißt, das bedeutet, dass Gefühle vermieden werden auszudrücken. Das ist damals bei den Studien mit den Kindern so festgestellt worden, dass die Erwachsenen oder die Bezugsperson rausgegangen ist aus dem Raum und das Kind überhaupt nicht darauf reagiert hat. Das hat also nicht geweint oder geschrien und so weiter. Und das Dieses Vermeiden des Gefühlsausdrucks, das kann man als eine Art Selbstschutz sehen, weil das Problem ist, dass das Kind vorher erlebt hat, auf Wünsche und Bedürfnisse wurde mit Ablehnung reagiert.
Darf ich einmal
Oder
kurz eine Nachfrage stellen?
ja.
Ich frage mich, wissen wir, wie alt die Kinder waren bei diesem Test?
Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß
Weil
ich jetzt nicht.
ich habe gerade so gedacht, ja, okay, wenn das Kind nicht reagiert, es hätte ja auch sein können, dass es einfach weiß, ja, die Bezugsperson kommt gleich wieder, weil es immer so war. Also es könnte ja gleichzeitig auch ein Zeichen für tiefes Vertrauen sein und nicht für, dass man irgendwie ein vermeidender Bindungstyp ist, ne? Aber vielleicht ist das eine Sache, die mit dem Alter von dem Kind zusammenhängt, je nachdem, wie so reagiert wird.
Nee, ich glaube dir, also da sind sehr, sehr viele Studien gemacht worden und das ist damit nicht so im Zusammenhang zu sehen mit dem Alter des Kindes. Und was ich sehr phänomenal fand, deswegen und besonders fand, als ich die Sachen auch nochmal gelesen habe, ich habe irgendwo was zwischen den Zeilen gelesen, irgendwo so einen kurzen Vermerk, dass diese Reaktion, wenn das Kind darauf gar nicht emotional reagiert, dass das gerade in Deutschland als positiv gewertet wird von vielen. Und
Aha.
das aber nicht bedeutet, dass es eine positive Reaktion sein muss.
Ja, ich habe
Ja,
gerade
also.
versucht, mich da hinein zu versetzen. Ich wäre jetzt ein kleines Kind, was jetzt noch irgendwie da in einem Raum sitzt und spielt und meine Mama wäre da mit mir und die würde zwischendurch halt einfach aufstehen und gehen.
Ja.
Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich verwirrt geguckt, so, weil wenn es keine Absprache gegeben hat, aber ich hätte vermutlich erstmal einfach weitergespielt. Weil ich gedacht hätte, okay, ja, die kommen bestimmt gleich wieder und ich lasse mir erstmal nichts anmerken.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe mir jetzt nicht diese einzelnen Studien dann nochmal genauer angeschaut. Das ist auch was, was wirklich sehr oft nochmal repliziert worden ist, überprüft worden ist. Und da gibt es also eine Unzahl an Studien. Es ist jetzt auch die Frage, wie lange war denn da eigentlich die Bezugsperson draußen? Irgendwann kann es ja bedeuten, dass das Kind vielleicht im ersten Moment denkt, ja, kommt gleich wieder und dann dauert es aber doch einen Moment länger, ne?
Ja, und dann steigt die Panik auf. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen.
Ja, genau.
Oder halt auch nicht.
Ja, ganz genau.
Ja, okay.
Und dann gibt's diesen unsicher ambivalenten Bindungstypen. Das hattest du in deinem Artikel. Den habe ich natürlich dann auch noch mal kurz überflogen. Der bezieht sich so darauf, dass das Kind hin und her gerissen ist. Zum einen darauf bezogen, dass es Nähebedürfnisse natürlich hat, wenn die Bezugsperson wieder den Raum betritt, und dem Ärger über die Reaktion des Erwachsenen, dass diese Person einfach gegangen ist. Und dass es dadurch zu einem, ja, zu sehr wechselhaften Verhalten kommt. Und so typisch ist das für Kinder, die erlebt haben, dass es ganz wichtig für sie ist, immer die Stimmung der anderen Person, der erwachsenen Person herauszufinden und die einfach sehr stark unter Verlustängsten leiden. Ja. Und dann gab es noch, das ist, glaube ich, über die Mary Ainsworth noch weiterentwickelt worden. Da gab es auch später noch weitere Bindungstypen, die noch später dazugekommen sind von anderen, aber das ist so das, was man meistens so in der Literatur am häufigsten findet, was bis heute da so in die Bindungstheorien mit eingeflossen ist, viel. Gab dann ansonsten noch den sogenannten desorganisierten Bindungstypen und da werden halt so wirklich pathologische Verhaltensweisen beschrieben. Das heißt, dass das Kind entweder erstarrt zum Beispiel oder so hin und her schaukelt, so ganz auffällige Verhaltensweisen zeigt oder ein völliges Fehlen von Emotionen. Und das sind halt so Sachen, die passieren, wenn das Kind Missbrauch oder Gewalt zum Beispiel erlebt hat von einer ganz nahestehenden Person und dadurch überhaupt keine Einschätzung mehr hat. Mal ist diese Person äußerst bedrohlich, existenzbedrohlich und andererseits ist es aber halt auch manchmal liebevoll und das Kind ist halt voll darauf angewiesen, auf diese Person. Ja. Was ich wichtig finde bei diesen Bindungstypen ganz generell, das sind halt radikale Beschreibungen. Und es ist so, dass in der Regel im Erwachsenenleben es so Mischformen gibt. Also kann das nicht sagen, es gibt so diese vier Typen von Menschen, ne? Und was anderes gibt es nicht. Und was ich wichtig finde, ist, dass das veränderbar ist. Also im Positiven wie im Negativen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, auch wenn ein Mensch so einen sicheren Bindungstyp entwickelt hat und dann aber im Erwachsenenleben vielleicht was sehr Traumatisches erlebt, dann kann sich das natürlich auch auswirken, aber genauso vor allem auch in positiver Hinsicht. Menschen, die nicht erlebt haben als Kind, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse, dass die wahrgenommen werden, dass sie respektiert werden, dass darauf eingegangen wird. Oder die immer gucken mussten, wie ist meine Mama gerade drauf? Ne? Womit kann ich denn jetzt eigentlich rechnen? Ne? Kriege ich dann Liebesentzug, wenn ich jetzt was sage? Oder ist sie gerade gut drauf und ich kann was anbringen? Das heißt, dass die natürlich auch im Erwachsenenleben durch andere Erfahrungen und natürlich auch im Zusammenhang mit vielleicht auch Therapie das auch verändern können. Das finde ich einfach ganz wichtig dabei. Ja, und bezogen auf diese Beziehungsdynamiken ist es natürlich so, wenn einmal so eine Kombination besteht aus diesem vermeidenden Bindungstyp und dem ängstlichen Bindungstyp, dann widerspricht sich das natürlich gegenseitig. Da gibt es dann so einmal die Menschen, die mehr vielleicht ihre Gefühle nicht ausdrücken und ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit haben und sich nicht so tief einlassen wollen und so weiter. Aus dem Schutzverhalten heraus, um nicht irgendwie große Enttäuschungen und so weiter zu erleben. Und die anderen, die mit dem ängstlichen Bindungstyp, die einfach ständig sowas brauchen, sehr häufig sowas brauchen an Rückversicherungen, werde ich wirklich noch geliebt? Ja, und die was in dieser Art und Weise machen, um mit ihrer Verlustangst umzugehen, das kann natürlich einen ziemlichen Zündstoff miteinander auch geben.
Das ist jetzt eine gute Grundlage. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, dass naja, die jeweilige Mischung dann zu bestimmten Problematiken oder halt Dynamiken führt.
Ja.
Jetzt sind wir in einem lesbischen Podcast und da drängt sich die
Genau.
Frage auf: Gibt es denn typische Beziehungsdynamiken in lesbischen Beziehungen?
Ja, da habe ich auch noch mal aus diesem Grunde speziell vorher noch mal ein bisschen recherchiert. Und ich habe keine Studien ganz speziell dazu gefunden. Aber was ich jetzt einfach sagen kann, aufgrund meiner Erfahrung, habe ich einfach das, was ich gefunden habe, so ein bisschen in Beziehung zueinander gesetzt. Und ich bin ja jetzt seit 20 Jahren mit meiner Praxis aktiv und insgesamt auch schon seit fast jetzt 30 Jahren in einer Beratung mit lesbischen Frauen aktiv. Und das heißt, ich schaue mir das natürlich, diese Ergebnisse aus den Studien, was ich so gefunden habe, auch nochmal in einem anderen Hintergrund an. Und ich denke, die Beziehungsdynamiken in lesbischen Beziehungen und diese Bindungstypen, das führt dazu, dass bei lesbischen Frauen vielleicht sich noch stärker ausprägen kann, weil lesbische Frauen im Vergleich zu heterosexuellen Frauen deutlich mehr Herausforderungen oft in ihrem Leben haben und dadurch also einfach ja auch ein größeres Konfliktpotenzial entstehen kann. Ich meine damit zum einen, da treffen zwei Frauen aufeinander. Das heißt, es sind zwei Frauen, die zur Frau sozialisiert worden sind. Da gibt es einmal so diese Dinge, dass Frauen immer noch mehr oft dahingehend sozialisiert werden, dass sie für andere mehr da sein sollen und eigene Bedürfnisse vielleicht auch eher zurückstellen sollen. Aber es gibt auch so ganz andere Sachen, die natürlich besondere Herausforderungen sind für ein Frauenpaar, weil zum Beispiel ja immer noch Frauen deutlich weniger als Männer verdienen im Schnitt und eine geringere wirtschaftliche Absicherung ja auch dazu führen kann, wenn man so ums Existenzielle kämpft, dass es dann eher zu Konfliktpotenzial zum Beispiel kommen kann. Außerdem ist es so, dass Konfliktpotenzial auch mehr dadurch entstehen kann, dass Frauen häufiger von Gewalt und von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ich habe da auch Studien gefunden und da habe ich mal ein bisschen mehr nochmal nachgeschaut, was da so zu finden war. Da habe ich eine Studie von der Bundeszentrale für gesellschaftliche, für gesundheitliche, nicht gesellschaftliche, für gesundheitliche Aufklärung gefunden. Ist zwar schon 2015 gewesen, also sind jetzt auch schon 9 Jahre her, aber was Neueres habe ich dazu, glaube ich, eine kleine Sache habe ich dann noch sonst gefunden, komme ich später drauf zurück. Und da ist festgestellt worden, dass 32% der lesbischen Frauen, die dort befragt worden sind, die waren zwischen 14 und 25 Jahre alt, dass die schon Gewalt oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dagegen nur in Anführungsstrichen 20% der Heteros.
Aber wie
Und
kommt denn sowas, frage ich mich.
tja, das geht leider aus der Studie nicht raus hervorzulesen, ja, herauszusehen. In einer europäischen Studie von 2014 wurden die Zahlen sogar noch höher eingeschätzt. Da war so, dass 47% der lesbischen Frauen angegeben haben, in den letzten 12 Monaten Gewalt erlebt zu haben.
Ja, aber
Außerdem,
ich frage mich halt, geht es
ja.
dann da, also, ne, gut, das scheint jetzt nicht daraus hervorzugehen, aber ich frage mich direkt, also geht es jetzt darum, dass das die Außenwelt quasi dann anrichtet, also, oder geht es da um
In Teilen.
innerhalb der Beziehung Gewalttaten?
Ja, beides, ja.
Beides.
Also da, wo, das ist der nächste Punkt, wo ich drauf eingehen wollte, was mir ganz wichtig ist, auch heute rüberzubringen, weil ich erlebe das häufig so indirekt oder es hat sogar auch schon mal eine Frau zum Beispiel im Gespräch mit mir richtig so auf den Punkt gebracht, die meinte, das war eine Frau, die im späten Coming Out war und die meinte, sie hat früher Gewalt auch von Männern erlebt. Und das könnte eher mit einer Frau nicht passieren. Das ist aber leider nicht so. Und das ist so was, und das ist ein Thema, was leider noch ein sehr großes Tabuthema ist, wo ganz wenig bisher darüber gesprochen wird, dass es auch Gewalt in lesbischen Beziehungen gibt. Und es gibt eine Studie, die habe ich gefunden vom Bundeskriminalamt von 2016. Da hat die Kripo die Zahlen zusammengefasst und analysiert von Gewalt in Beziehungen und hat das halt danach unterschieden, ob das jetzt Heten waren, ob das Schwule waren, ob das Lesben waren. Und da waren sogar die Gewalt in lesbischen Beziehungen etwas häufiger als bei Schwulen und bei Heterosexuellen.
Das
Wobei
finde ich
man
jetzt
da,
total alarmierend. Das schockiert
ja,
mich jetzt auch gerade etwas, muss ich sagen.
ja, ich habe da sehr geschluckt, als ich das gelesen habe. Wobei die Sache ist, man muss natürlich auch dabei berücksichtigen, es kann sein, dass lesbische Frauen eher sowas zur Anzeige brauchen und bringen. Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel schwule Männer vielleicht es noch schwerer haben, sich an die Polizei zu wenden, weil dass ein Mann von einem anderen Mann geschlagen wird oder überhaupt, das hat ja auch mit dem Männerbild und Frauenbild und solchen Sachen zu tun. dass das vielleicht noch schwerer ist. Das war so eine Interpretation, so eine Vermutung. Aber mehr konnte ich da aus den Artikeln nicht raus entnehmen zum Hintergrund. Was aber wichtig ist auch, es gibt auch Unterschiede in der Art und Weise der Gewalt. Wir denken jetzt vielleicht, wenn wir Gewalt hören, Gewalt in lesbischen Beziehungen, direkt an Schläge, an körperliche Gewalt. Aber es gibt ja auch noch andere Formen von Gewalt. Und in dieser BKA-Studie wurde deutlich, dass in den lesbischen Beziehungen es weniger schwere körperliche Gewalt gab, aber mehr psychische Gewalt oder auch so kontrollierende Verhaltensweisen wie beispielsweise Stalking auch sehr häufig aufgetreten ist und zur Anzeige gebracht wurde. Ja. Und
Also ich denke gerade, oh Gott, in welche Richtung driftet hier unsere Folge, wenn diese wirklich düsteren Themen auf einmal
Ja, aber ich habe auch
aufploppen. Habe ich
etwas
jetzt so gar nicht mit
Positives.
gerechnet, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch Positives noch dazu. Ja, aber ich fand das einfach ganz wichtig, weil das, ich denke, das sind Dinge, die, ja, die man schon auch berücksichtigen muss im Zusammenhang mit Beziehungsdynamiken. Ja, ich habe das auch in meiner Praxis schon erlebt. Ich habe auch schon Gespräche gehabt, zum Beispiel mit einer Frau, die in einer Gewaltbeziehung mit einer anderen Frau gesteckt hat und sich da nicht rauslösen konnte. Ja, und der ich da lange Zeit geholfen hat, bis sie diesen Schritt machen konnte, sich daraus zu lösen. Und wenn ich jetzt auf diese Bindungstypen nochmal komme, da geht es halt dann auch darum, um dieses, darf ich überhaupt meine Wünsche und Bedürfnisse überhaupt äußern, bin ich nicht auch selbst schuld an dem, was mir da passiert? Das sind ja Sachen, die damit auch häufig ganz schnell verwoben sind, gerade auch im Zusammenhang mit Gewalt, ne?
Okay, also das sind jetzt eine Reihe alarmierender und irgendwie auch verstörender Statistiken gewesen.
Ja. Ich finde einfach wichtig, dass man davor nicht die Augen verschließt. Und das heißt ja auch nicht, dass beim besten Willen nicht, dass alles schrecklich ist in lesbischen Beziehungen. Ja, ich finde nur einfach es wichtig, sich das auch zu verdeutlichen, dass es besondere Herausforderungen, besondere Belastungen gibt, auch die lesbische Frauen treffen können. Und vieles ist davon auch einfach von außen. Das hat überhaupt nichts mit der Frauenbeziehung zu tun. Es gibt ja auch so Dinge, dass zum Beispiel es ja immer noch auch Abwertung von lesbischen Frauen gibt und das zu einer verinnerlichten Homophobie zum Beispiel führen kann. Also das heißt, dass wir selber negative Bilder auch manchmal unbewusst über uns selbst in uns haben und das zum Beispiel dazu führt, dass wir uns selber irgendwie abwerten oder die Partnerin abwerten zum Beispiel. Das kann auch in so ganz, in solchen Sachen drin stecken, in so, die einem gar nicht so deutlich sind, wie beispielsweise so eine Vorannahme, lesbische Beziehungen sind nicht so stabil wie heterosexuelle Beziehungen beispielsweise. Oder was halt ja auch oft eine Rolle spielt, was Beziehungen zusätzlich belasten kann, das ist halt, dass es Frauen gibt, die nicht offen leben und ein Doppelleben führen. Das ist sowieso einmal schon mal belastend, aber halt natürlich auch noch mal zusätzlich, wenn da unterschiedliche Vorstellungen bestehen in der Partnerschaft, dass die eine offener leben will als die andere. Und das ist auch so was, was ich schon oftmals erlebt habe mit Frauen, mit denen ich gesprochen habe, wo dann gerade auch dieses Thema spätes Coming Out, das ist dann auch für eine Frau, die noch in einer Beziehung mit einem Mann ist und sich in eine Frau verliebt hat, vielleicht auch noch Kinder hat und so weiter. Und die Partnerin immer Frauenbeziehungen geführt hat und natürlich auch wissen will, woran sie ist und Druck macht und das aber für die Frau im späten Coming Out einfach alles viel zu schnell geht. Ja, weil die hat ja auch verdammt viel zu verlieren und die weiß auch nicht so recht, wo, wie beständig ist das jetzt mit der neuen Frau, ne? Und das kann häufig auch zu großen Belastungen führen. Und natürlich auch solche Dinge, dass die Szene, wenn man die jetzt mal so betrachtet, dass die ja auch ja relativ klein ist. Und so Verlustängste im Zusammenhang mit diesen Bindungstypen da nochmal mehr Gewicht bekommen können, wenn du Angst hast, naja, kriege ich überhaupt noch wieder eine neue Partnerin? Ja, das kann hier sich ja auch nochmal auswirken. Und es kann sich auch auswirken auf das Thema Eifersucht. Ja, weil es, wenn die Szene so klein ist und zum Beispiel viele Frauen, die in einer Frauenbeziehung gewesen sind, sich getrennt haben, das ist auch häufiger, habe ich festgestellt, das kenne ich selber auch, aber das habe ich auch in den Studien gesehen, dass es wohl tatsächlich so ist, auch nicht nur so eine Annahme, die ich habe, dass Frauen mit ihren Ex-Partnerinnen oftmals auch befreundet bleiben. Und das kann auch schwierig sein für dann eine neue Partnerin im Zusammenhang mit Eifersucht.
Warum bleiben Frauen scheinbar öfter mit ihren Ex-Partnerinnen noch befreundet?
Glaube, dass es einfach viel damit zu tun hat, mit diesem Thema, dass das oft nicht nur sowas ist wie die Partnerin, sondern auch wie die beste Freundin. Dass da ganz viel miteinander verwoben ist und dass da sehr, sehr viel Nähe und Verbundenheit besteht. Und jetzt komme ich auch zu diesen positiven Dingen. Ich habe so viel Negatives gesagt. Was bedeutet auch, wenn du an diese Bindungstypen denkst, und da gibt es ja auch diesen sicheren Bindungstyp. Wenn das besteht, wenn das Vertrauen besteht, dass eigene Gefühle, Bedürfnisse kommuniziert werden können, dass das in Ordnung ist, dass ich so bin, wie ich bin, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass ein größeres Verständnis zwischen den Frauen entsteht, eine viel tiefere Nähe, eine viel größere Verbundenheit. Auch dadurch, dass solche Sachen, was sich auf die Frauenrolle bezieht, auf Diskriminierung und, auch eher nachvollzogen werden kann. Weil es ist ja nun mal leider so, dass ich glaube, es gibt so Schätzungen, dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt erlebt. Also jetzt auch Männergewalt, ja? Jetzt nicht nur bezogen, ich meine, das ist jetzt nicht bezogen auf lesbische Beziehungen. Und das heißt, eine Frau wird von ihrer Partnerin viel eher nachvollziehen können, dass was das bewirkt, wenn da Diskriminierung passiert, wenn Gewalt und so weiter passiert, Stigmatisierung und, als Mann. Und es gibt ja auch solche, ich weiß nicht mehr, wer das da mal geschrieben hat, es gibt so ein Buch, das ist bezogen auf Hetero-Beziehungen. Es sieht aus wie so ein Wörterbuch und da steht nicht Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch drauf, sondern Frau, Mann, Mann, Frau. Ja? So, dass man zwischen Männern und Frauen erstmal übersetzen muss, damit die sich gegenseitig verstehen. Das ist natürlich bei Frauen, denke ich, deutlich einfacher. Und ich habe so
Also,
gedacht,
ja.
ja, und ich habe so gedacht, dass es heißt ja immer, dass Lesben nach dem zweiten Date schon den Umzugswagen gerufen. Vielleicht hat das auch damit zu tun.
Ja, das geht jetzt auch mehr in die Richtung, an die ich gedacht hatte, als ich jetzt über das Thema Beziehungsdynamiken nachgedacht habe. Also ich habe da gar nicht jetzt an die eben erwähnten gewalttätigen Dynamiken gedacht.
Ja.
Aber gut, dass sie zur Sprache kam. Ich war jetzt mehr so zum Beispiel bei, naja, tatsächlich so gewissen Klischees, von denen ich vermutet hatte, naja, vielleicht spielt sowas damit rein. Unter anderem die Geschichte mit, dass es ja gesagt wird, Frauen würden dann so schnell zusammenziehen wollen. Was dazu passt, dass du gerade erläutert hast, dass so eine ja irgendwie intensivere Nähe womöglich auch zwischen zwei Frauen sich schnell aufbaut, weil man eben ja beide eine Frau ist. Auch so eine Sache, die du ja auch gerade erwähnt hast, dass Frauen eher dazu tendieren, miteinander befreundet zu bleiben nach Ende der Beziehung, spricht ja auch dafür, für diese intensive Nähe, die man dann auch vielleicht irgendwie beibehalten möchte. Spannend.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, ist, inwiefern womöglich nicht ganz klare Rollen mit in so Beziehungsdynamiken einfließen könnten. Nicht, dass es unbedingt immer so sein muss, dass man eine klare Rolle bräuchte, aber ich glaube schon, dass man vielleicht, wenn man halt aufwächst, jetzt in einem Haushalt mit Heteroeltern, dass da schon wahrscheinlich noch Rollenbilder vorherrschen, wie der Mann bringt das Geld nach Hause und die Mutti bleibt zu Hause. Ist ja, glaube ich, immer noch tatsächlich meistens so die Verteilung. Und wenn man jetzt in eine lesbische Beziehung kommt als erwachsener Mensch, dann hat man vielleicht ja so einen Konflikt, dass man gar nicht so richtig mehr weiß, wer erfüllt jetzt was hier in unserer Beziehung, was vielleicht in dem Hetero-Kontext schon irgendwie leider automatisiert vorgegeben ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich denke, dass es weniger ein Problem ist, sondern dass es eine Chance ist, dass es eine große Chance ist, weil die Frauen das miteinander klären können und viel mehr Freiraum und Möglichkeiten haben, das auszugestalten. Und
Ja.
ja, und sozusagen auch. Vielleicht, wenn, also außer es gibt wirklich so ganz klare, klischeemäßige Labeling wie du bist die Butch und ich bin die Femme oder so.
Ja, ich glaube schon, dass es das vielleicht automatisch ein bisschen, je nachdem, wer halt zusammen in einer Beziehung ist, gibt. Noch nicht mal, dass das irgendwie überhaupt vielleicht klar in den Kopf kommt oder gar ausgesprochen wird zwischen beiden, aber dass es vielleicht einfach so automatisiert, gerade in der Kombination Butch-Femme, dass das einfach passieren könnte, dass man der einen Seite mehr die maskulineren Tätigkeiten und Eigenschaften und Verantwortung zuschreibt als der anderen, womöglich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wichtig ist dabei natürlich einfach so im Gespräch zu sein, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch, also, dass es bedeutet, ich weiß nicht, es sind ja alles Vermutungen, ne? Da kann ich jetzt auch nicht was aus meiner Erfahrung raus sagen, dass das jetzt bei einer Frauenbeziehung stärker ist, festgefahrener vielleicht die Erwartung und dass da weniger darüber gesprochen wird als jetzt in heterosexuellen Beziehungen. Ich denke, das ist halt, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn eine Frau ihrer Partnerin gegenüber eher vielleicht so was Butschiges zuschreibt, wenn das dann nicht erfüllt wird, da vielleicht auch eher mit leben kann. Weiß ich nicht, was wirklich, das ist ganz spekulativ, ne?
Na gut, wie, ja.
Ich habe das so in anderem Zusammenhang gesehen, habe dazu auch eine spannende Studie gefunden. Und zwar gab es 2019 eine italienische Studie, das war wirklich eine wissenschaftliche Studie, in Englisch formuliert. Die Italiener können nicht unbedingt gut Englisch. Wenn du das dann noch in Deutsch übersetzt, ist es echt, also ich empfehle das nur Leuten, die sich mit wissenschaftlichen Studien auskennen, dann ist ja auch noch von der Formulierung her, sich das anzutun, die zu lesen, ist nicht leicht zu lesen. Da gab es auf jeden Fall eine Studie, die in der Zeitschrift Sexual Medicine 2020 veröffentlicht worden ist. Und da ist es untersucht worden, einmal die Geschlechterrolle, dann auch der Bindungsstil und die sexuelle Orientierung. Das fand ich auch nochmal eine spannende Sache. Und zwar gab es zum Thema Geschlechterrolle einen Fragebogen an diejenigen, die da mitgemacht haben. zum Bindungsstil auch. Und die sexuelle Orientierung wurde erfasst anhand der Kinsey-Skala. Für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen, der
Ich auch
Kinsey hat
nicht.
schon in den, ich glaube, 50er Jahren war das oder 60er Jahren, hat der, 1960er Jahren hat der sowas entwickelt von 0 bis 6. Das heißt, das eine Ende der Skala ist Homosexualität, das andere Ende der Skala ist Heterosexualität und dazwischen gibt es aber mehrere Bereiche, eben nach mehrere Zahlen, für was dazwischen. Und die mussten sich dann auf dieser Skala einschätzen. Und bei dieser Studie ist herausgekommen, dass die männliche Geschlechterrolle für diejenigen, die da mitgemacht haben, eher mit einem vermeidenden Bindungsstil verbunden ist. Also das heißt, nochmal als zur Erinnerung, vermeidender Bindungsstil, das bedeutet, das Bedürfnis eher nach Unabhängigkeit, ein Gefühlsausdruck eher zu vermeiden, Wünsche und Bedürfnisse nicht so viel zu äußern, auf dem Hintergrund, dem Selbstschutz, weil es erlebt worden ist, dass solche Bedürfnisse und Wünsche zurückgewiesen worden sind und keine Liebe wahrgenommen worden ist oder weniger. Ja? Die weibliche Geschlechterrolle wurde eher dem ängstlichen Bindungsstil zugeordnet. Also das heißt, dieses eher hin und hergerissen sein nach prüfen, wie ist die andere Person drauf, ne? Sich zu vergewissern, um auch mit Verlustängsten umzugehen. Und es wurde in dem Zusammenhang zwischen sexueller Orientierung und Geschlechterrolle, da wurde kein Zusammenhang direkt festgestellt. Also das heißt, das waren Selbstbeurteilungsskalen, das muss man und Fragebögen, das muss man dabei natürlich berücksichtigen. Das heißt, diejenigen, die an der Studie teilgenommen haben, die haben eingeschätzt, wie stark sie sich einer Geschlechterrolle zuordnen. Ja? Und nur bei Männern war Männlichkeit wichtig. Und das Zeigen von Gefühlen und von Empathie, das wurde eher als so weibliches Verhalten interpretiert. Und es wurde deutlich in der Studie, dass es, also die war, ich glaube, ungefähr 2 Drittel Frauen haben teilgenommen an der Studie, 1 Drittel Männer. Und bei den Männern waren die Schwierigkeiten größer, Emotionen selber zu erkennen und auch auszudrücken. In der Diskussion der Ergebnisse dieser Studie wurde beschrieben, dass davon auszugehen ist, dass ein sicherer Bindungsstil, also das heißt, dass man Gefühle, Bedürfnisse gut kommunizieren kann, dass man das auch wirklich ausspricht, was in einem vorgeht und mitteilt und zeigt, dass das eher im Zusammenhang steht mit Androgynität, also das heißt einem Gleichgewicht von männlichen und weiblichen Anteilen in sich selbst, dass man die auch anerkennt und dass das ein Zeichen ist für psychische Gesundheit.
Sehr spannend.
Die fand ich auch sehr, sehr spannend und fand es sehr schade, dass die jetzt nur in dieser wissenschaftlich formulierten Form, dass ich die gefunden habe und dass die jetzt nicht so in andere Sachen mehr eingegangen ist, weil es hat ja auch dazu noch was relativ Neues, ne, von 2019, 2020. Das fand ich auch sehr spannend. Also das heißt, ich habe das so verstanden, guck, dass du nicht in diese Butch und Femme Labels reingehst, erkenne deine weiblichen und männlichen Anteile in dir an und in deiner Partnerin, dann tust du was für deine psychische Gesundheit. Dann klappt das auch alles besser mit dem Ausdrücken von Gefühlen und Bedürfnissen und das bewirkt was im Zusammenhang von Umgang mit Konflikten, dass die besser lösbar sind.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem gesunden Rat. Wenn wir jetzt mal so wieder auf die alltäglichen Beziehungen, die man halt miteinander so führt, zurückkommen
Ja.
und die Spülmaschinen. Wie erkennt man, dass man eine bestimmte Dynamik hat und wie geht man dann deiner Ansicht nach am besten damit um?
Also ich glaube, dass es gut, sich diese Bindungstypen, Bindungsstile zu verdeutlichen und sich bei sich selber einfach mal ganz ehrlich zu prüfen, worin finde ich mich vielleicht von der Tendenz her ein bisschen eher wieder. Auch eine Möglichkeit ist zu gucken, zu überlegen, in welchen Bereichen bin ich vielleicht eher schon mal kritisiert worden, dass beispielsweise jemand mir sagt, meine Güte, na, du bist mit deiner Arbeit verheiratet und ich zähle immer nur an zweiter Stelle, sage ich jetzt mal so ganz extrem beschrieben. Ja? Und es ist auch eine Möglichkeit, zu schauen, was an diesen Sachen, die, wo wir heute drüber gesprochen haben, was kenne ich an Verhalten vielleicht auch aus meiner Kindheit von meinen Eltern, hatte ich das Gefühl, dass ich immer gut meine Gefühle ausdrücken konnte und oder hatte ich das Gefühl, dass ich dann Liebesentzug bekommen habe oder dass ich da ja halt, dass es nicht gezählt hat, was mir wichtig war beispielsweise. Und damit umzugehen in der Dynamik, das ist natürlich ganz wichtig, über solche Dinge zu reden, auch sich mit der Partnerin auszutauschen, dann halt bei sich selber zu bleiben. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Spülmaschine geht, mehr versuchen auszudrücken, was steckt da eigentlich hinter für mich, wenn die Spülmaschine nicht ausgeräumt wird oder falsch ausgeräumt wird. Und das halt möglichst ohne Vorwürfe zu machen. Wenn du bei dir selber bleibst, bei deinen Gefühlen, bei deinen Bedürfnissen und nicht sagst, du hast, du bist und so weiter, dann gelingt das eher nicht, in die Vorwürfe zu gehen. Und deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind immer richtig. Die können ja nicht falsch sein. Da bist du ja selber Fachfrau für dich. Und natürlich halt auch, wenn es ganz massiv ist, wenn es immer häufiger ist, wenn du ja festgefahrene Muster vielleicht erlebst oder wiedererkennst, ob in der Beziehung oder auch in Verbindung mit früheren Beziehungen, dann ist es natürlich sinnvoll, auch mit anderen Menschen drüber zu sprechen und vielleicht sogar auch therapeutisch da dran zu gehen. Ja, weil das natürlich die Sachen, die wir erlebt haben in unserer Kindheit uns sehr prägen, aber auch natürlich schwierige Situationen, sehr belastende Situationen, die wir als Erwachsene erleben. Aber wie ich halt gesagt habe, ist immer alles veränderbar und das ist eine Möglichkeit, auch darüber hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Dafür kann dann eventuell auch Therapie hilfreich sein.
Ja, das war jetzt eine Reihe Tipps. Sehr, sehr cool. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende meiner Fragen zu dem Thema. Da war auch einiges drin. Immer noch Dinge, die ich irgendwie erstmal für mich verarbeiten muss, glaube ich.
Das denke ich mir, ja.
Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir für deinen fachkundigen Einblick in die Thematik der Beziehungsdynamiken.
Ja.
Und ich verlinke natürlich, wie man dich auch erreichen kann, falls jetzt jemand zugehört hat und denkt, okay, ich möchte jetzt gerne mal mit der Frau Ahrweiler über meine spezielle Problematik sprechen. Dann guck bitte in die Shownotes. Genau. Möchtest du sonst noch irgendwas Bestimmtes jetzt dazu zum Abschluss der Folge noch sagen?
Ich habe gedacht, ich kann gerne auch noch vielleicht so ein, zwei Buchtipps geben.
Ja, wenn du welche hast.
Ja, und zwar Zum einen, weil mein Schwerpunkt ja auch viel ist, das späte Coming Out. Es gibt ein Buch, das ist leider auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, es ist auch schon über 10 Jahre alt. Das kann aber vielleicht für manche Zuhörerinnen hilfreich sein, die im späten Coming Out vielleicht stecken oder das hinter sich haben. Das ist von Helga Boschitz und heißt, es fühlt sich endlich richtig an, Erfahrungen mit dem späten Coming Out. Da geht es auch teilweise um Frauen, die schon, also wirklich, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, das ist jetzt nicht ein reines Lesbenbuch, die schon teilweise 50, 60 Jahre alt sind. Ich fand das ganz spannend zu lesen auch. Und bezogen auf dieses Thema Gewalt in lesbischen Beziehungen, die Constanze Ohms, die hat sehr viel dazu geforscht und war sehr viel aktiv dazu und die hat ein Buch geschrieben, das heißt, Mehr als das Herz gebrochen, Gewalt in lesbischen Beziehungen. Das sind zwei Bücher, die ich also empfehlen kann.
Hey, vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, dann
Okay.
vielen Dank für deine Expertise, für die Gedanken und die Tipps. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt dann ein schönes Restwochenende. Und
Ja,
vielleicht
danke.
hören wir uns ja demnächst nochmal wieder für eine Folge.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Das sind natürlich Themen, die mir selber sehr am Herzen liegen und da bin ich immer gerne dabei und bin auch gerne zukünftig auch noch mal wieder bei dir im Podcast dabei, wenn es um psychologische Themen
Sehr
geht.
gerne.
Ja.